Das Zeug, die Regel, meine Tage,
Niagara,
Periode,
meine Tage,
Blutung,
Mens,
die rote Welle,
Menstruation,
Periode,
Mens,
Tante
Rösli,
Niagara,
Periode,
So viele verschiedene Ausdrücke, dass es für die Menstruation gibt. So unterschiedlich ist die Menstruation für jede Frau. Und darum gibt es auch nicht das Verhütungsmittel vor Wahl. Nicht jede Frau oder menstruierende Person verträgt Pillen. Nicht hormonelle Methoden sind im Trend. Was aber alle, die sexuell aktiv sind, etwas angeht, ist die sexuelle Gesundheit.
Ich heiße Anna und bin 25. Ich habe jetzt meine Pille abgesetzt, die mir meine Frauenärztin mit 16 ohne gross zu diskutieren verschrieben hat. Jetzt habe ich zwar meine Mens wieder, aber ich fühle mich endlich wieder mehr selber. Mein Kopf ist weg und ich habe wieder Lust auf Sex. Und eigentlich ist es eh besser, immer mit Kondom zu verhüten. Ich habe mich schon zweimal mit Chlamydia und einmal mit Gonorrhoe angesteckt. Und das, obwohl ich mich regelmässig Gala testen kann. Aber nächstes Jahr kostet es dann noch 150 Stutz. Ich bin bis jetzt bei meinem Freund in Zürich gegangen. Dort ist es bis 25 gratis.
Das ist Folge 2 von 5 von «In der Regel», eine Serie über den weiblichen Zyklus vom Podcast «Gesprächsstoff» von Bund und Berner Zeitung in Zusammenarbeit mit dem «Tagesanzeiger» und der «Basler Zeitung». «In der Regel» erzählt, was der weibliche Zyklus über das ganze Leben von einer Frau bedeutet, anhand von Anna, die wir jetzt gehört haben. Anna gibt es nicht. Und doch millionenfach. In diesem Podcast begleiten wir Anna, unsere fiktive Figur, durch die verschiedenen Phasen der Menstruation durch. Mein Name ist Sibyl Hartmann und heute bei mir zu Gast ist Laura Waldorf, Redaktorin am Newsdesk von Bund und Berner Zeitung. Laura hat sich mit dieser Phase auseinandergesetzt, wo Anna 25 und sexuell aktiv ist und sich mit Verhütungsfragen und Geschlechtskrankheiten umschlägt. Hallo Laura, schön bist du da.
Hallo Sibyl.
Laura, du hast für deine Recherche das gemacht, was man als Person wie Anna, die sexuell aktiv ist, regelmässig machen sollte. Du bist nach Zürich in Checkpoint auf sexuell übertragbare Krankheiten testen. Laura, Hand aufs Herz. Wann hast du das vorher das letzte Mal gemacht, aus nicht beruflichen, sondern aus privaten Gründen?
Ja, das war vor ca. 2 Jahren.
Ja, ich würde sagen, dann hören wir gleich rein, wie du das mal erlebt hast.
Also nicht Angst, aber ich habe einfach auch schon gehabt, dass ich es nicht so gut verdreht habe. Also liege ich da vielleicht lieber ab.
Ja, das ist
gut. Da werde ich nicht herrufen, dann geht's.
So, ich erschrecke mich, ich habe kalte Hände. Achtung. Geht's?
Ja, bis jetzt schon.
Super. Gut, das war's schon.
Nächste wäre jetzt eben Abstrich. Die dürfen unsere Klientinnen selber machen.
Stäbli vom vaginalen Abstrich kommt auch mit da rein.
Mhm. Okay.
Ich zeige dir gerade wohin.
Und dann hat das Säckchen auch einfach oben in die graue Box.
Und ich warte dann weiter.
Gut.
Ja, Laura, wie ist es dir ergangen, abgesehen davon, dass du ganz offensichtlich nicht so gut kannst spritzen und Blut sehen?
Genau, ja. Also das mit dem Blut ist dann gut gegangen, als ich bin abgelegen und nicht hergeschaut habe. Dann geht's. Und alles in allem war es auch sehr eine sehr positive Erfahrung gewesen. Es ist sehr intim und persönlich dort. Ich habe zum ersten Mal den Abstrich im Intimbereich selber gemacht und das war eine neue Erfahrung, aber nach Erklärungen auch kein Problem.
Was bist du alles gefragt worden? Das ist ja etwas, wo man manchmal so ein bisschen Angst davor hat, dass man da mega Auskunft geben muss.
Man muss schon ein bisschen persönliche Fragen beantworten, wie zum Beispiel, ob man wechselnde Partner hat im Moment. Und auch, ob man Analsex hat. Weil dort möchten sie abklären, ob vielleicht ein Abstrich im Analbereich eine gute Idee wäre, weil sich dort auch Bakterien oder Viren sammeln können. Und das sind natürlich Fragen, die sehr persönlich, sehr intim sind, aber man darf nie vergessen, dass das Fachpersonen sind, die ja auch an Schweigepflicht unterliegen.
Und auf was hast du die Auslacht-Testen?
In meinem Paket, das ist das Standardpaket, war dabei HIV, Syphilis, Chlamydia und Gonokokka. Das heisst, Gonokokka sind Gonorrhoe oder Tripper.
Und wie schnell hast du dann das Resultat bekommen?
Das ist ganz schnell gegangen. Ich habe dort einen PIN bekommen und ein SMS mit einer URL. Und zwei Tage später hatte ich dort meine Testresultate auf dem Handy.
Warum ist es so wichtig, dass man sich geht, testen?
Genau diese Frage habe ich mit dem Oliver Frankovic vom Checkpoint Zürich besprochen. Und er hat halt gesagt, auch wenn man sich mit Kondom schützt vor Geschlechtskrankheiten, ist einfach die einzige Sicherheit, dass man 100% nichts hat, wenn man sich geht, testen. Weil auch mit Kondom können Geschlechtskrankheiten übertragen werden.
Ja, im März hat man in unseren Zeitungen können lesen, dass die Fallzahlen von sexuell übertragbaren Krankheiten in der Schweiz eben ansteigen.
Genau. Laut dem Bundesamt für Gesundheit, also im BAG, steigen die Fallzahlen an. Und die betreffen primär die Krankheiten, die man durch Bakterien übertragen kann. Das heisst Gonorrhoe, Tripper und Chlamydien. Allein im Kanton Bern haben sich die Fallzahlen bei Chlamydien von 785 Fällen im Jahr 2013 auf 1234 im Jahr 2022 erhöht. Diese Zunahme, und das hat man auch durch Oliver Frankovic vom Checkpoint bestätigt, ist aber auch darauf zurückzuführen, dass wir eben mehr testen. Das heisst, je mehr wir testen, desto mehr Fälle finden wir natürlich auch und dort das beeinflusst die Statistik.
Wir verlinken euch unsere Artikel dazu in der Beschreibung dieser Episode noch verlinken. Und welche Geschlechtskrankheiten sind jetzt in der Altersgruppe von Anna, von unserer fiktiven Figur, also von 20 bis 30 am häufigsten?
Ja, das sind eigentlich die üblichen Verdächtigen, und zwar Chlamydien, Tripper, HIV, Syphilis und auch HPV.
Jetzt nochmal schnell zurück zu deiner Repo. Hast du müssen zahlen oder wie viel hat es überhaupt gekostet?
Ja, ich musste zahlen. Ich bin 28. In Zürich gibt es tatsächlich das Angebot, dass man bis 25 sich kostenlos testen kann. Bei der Teststelle vom Inselspital kostet es ca. 120 Franken. Wenn man zu Basel geht, bei der AIDS-Hilfe, ist es 165 Franken. Die Krankenkasse übernimmt nur bei dringendem Verdacht.
Ja, 120 bis 165 Franken, das ist doch ein rechter Betrag. Bis auf den Betrag und auf deine Angst vor Nadeln und Spritzen hast du die Testerei aber ganz offensichtlich recht locker nehmen. Wie das anderen ergeht, hast du Frauen zwischen 20 und 30 gefragt.
Ich bin 28 und habe tatsächlich schon mehrmals mehr auf Geschlechtskrankheiten getestet. Gemacht habe ich den Test immer, weil vom Partner aus ist gekommen, dass entweder er bei sich Symptome hat gemerkt oder sich jemand bei ihm gemeldet hat, wo er vorher Geschlechtsverkehr hatte, wo positiv getestet wurde. Selber hatte ich nie Symptome gehabt und bin schlussendlich auch nie an etwas mehr krank gewesen, aber aufgrund von diesen Tatsachen habe ich jeweils gefunden, ich möchte mich testen. Ich habe das die beiden Mal, als ich es gemacht habe, im Inselspital gemacht. Es ist noch schwierig. Es ist schon, ich glaube, das erste Mal war noch fast ein bisschen komischer für mich als das zweite Mal. Man hat sich schon so ein bisschen komisch gefühlt einfach. Aber ich muss auch sagen, sie hat es höllen professionell gehandhabt. Insgesamt habe ich wie auch gefunden, hey, das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Das gibt es halt nun mal und ich schaue zu meinem Körper und es steht mir zu, den Test zu machen. Und regelmässig testen habe ich in dem sind noch nie und mittlerweile bin ich auch in einer festen Partnerschaft, wo es wie nicht zwingend nötig ist. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, da an dieser Stelle zu sagen, ich habe immer mit Kondom verhütet, aber wie wir ja wissen, gibt es auch andere Möglichkeiten zur Übertragung, wie kurz vorher oder nach oder oral.
Ich bin 22. Das erste Mal, als ich mich testen lassen, war bei Frauenärztin. Sie hat eine Chlamydia-Abstrich gemacht, die dann noch negativ war. Ja, in den letzten Jahren habe ich mir immer wieder Gedanken darüber gemacht und habe eigentlich selber ein bisschen mehr verantwortlich gewesen für meine sexuelle Gesundheit. Und jetzt bin ich sicher schon 3 Mal bei einer anonymen Teststelle im Inselspital. Und ich habe mich eigentlich recht wohl gefühlt. Die Leute waren immer sehr professionell und sehr nett gewesen. Es wird einem eigentlich alles gut erklärt. Und man bekommt Resultate ziemlich schnell zurück. Was vor allem für junge Menschen ein Hindernis sein kann, ist halt, dass es recht teuer ist. Vor allem, wenn man sich für alles testen will. Und es wird halt meistens auch nicht vor Krankenkassen gezahlt. Aber abgesehen von dem finde ich es eigentlich ein super Angebot.
Ich bin Zeraina. Und ich bin 28. Ich habe mich vor etwa 3 Jahren bei meiner Gynäkologin auf diverse Geschlechtskrankheiten testen lassen, weil ich dann nicht in einer festen Partnerschaft war und sexuell aktiv war. Ich habe immer mit Kondom verhütet. Dann ist mir aber irgendwann das Mal durch den Kopf, was ist, wenn doch etwas ist. Und diese Unsicherheit hat dann dazu geführt, dass ich einen Termin abgemacht habe bei meiner Gynäkologin. Ich bin mir auch nicht sehr blöd vorgekommen, weil ich auch Freundinnen habe, die das auch schon gemacht haben. Und ich weiss, dass das eigentlich nichts mega Spezielles ist und dass das verschiedenste Leute so auch handhaben. Ich war dann sehr erleichtert, als ich gesehen habe, schwarz auf weiß, es ist alles gut. Und jetzt teste ich mich nicht mehr regelmässig, weil ich seit 2 Jahren in einer festen Partnerschaft bin, ohne wechselnde Geschlechtsverkehrspartner.
Beim Zulassen habe ich mich 2 Sachen gefragt. Einerseits, warum sind Frauen vulnerabler, also anfälliger auf Geschlechtskrankheiten als Männer?
Ja, das hat damit zu tun, dass wenn man Sex hat mit Penetration, das heisst, es ist nicht nur der Penis, sondern auch die Finger oder die Zunge, dann kommen die halt direkt an die Schleimhaut von einer Frau. Und die können Bakterien oder Viren an sich haben. Und dort hat es einfach auch mit der Anatomie der Vulva zu tun, dass dann, wenn man einen natürlichen Zyklus hat, der Muttermund sich während der fruchtbaren Tag öffnet und die Bakterien und Viren dort vereinfacht eindringen können.
Und das andere, was mir noch aufgefallen ist bei deiner Umfrage, 2-mal ist gefallen, dass man sich nicht unbedingt regelmässig testen muss, wenn man in einer festen Partnerschaft ist. Das hast du aber in deiner Recherche so nicht ganz bestätigen.
Klar hat man ein viel weniger grosses Risiko, wenn man in einer Partnerschaft ist und nur einen Partner hat, für eine Geschlechtskrankheit zu erkranken. Der Olivier Frankovic hat einfach gesagt, dass er auch einfach allgemein bei sexuell aktiven Menschen einen Mindestwert von 1 pro Jahr sehr empfehlenswert findet. Dort hat es halt auch damit zu tun, dass unangenehme Themen wie zum Beispiel ein Seitensprung oder auch einfach, dass man vielleicht noch nicht darüber geredet hat, ob jetzt der Partner oder die Partnerin vor langer Zeit oder überhaupt schon mal einen Test selber hat gemacht, vorkommen. Wenn man wechselnde Partner hat, empfiehlt sich, dass man alle 3 Monate testen.
Jetzt haben wir angefangen über ein Part vom Verhüten als menstruierende Person, die heterosexuellen Sex hat, geredet. Der andere Part ist eine ungewollte Schwangerschaft. Und die fruchtbarsten Jahre im Leben von einer Frau sind zwischen 20 und 30, also genau in der Phase, in der Anna gerade drinsteckt. Am weitesten verbreitet in der Schweiz unter Frauen ist immer noch die Pille.
Genau, aber die Zahlen sind tatsächlich rückläufig. Wir sehen beim Bundesamt für Statistik, dass im Jahr 1992 52% der Schweizerinnen mit der Pille verhütet haben. Im Jahr 2017 waren es noch 33% und 2022 waren es dann noch 17%.
Es gibt also eine gewisse Pillenmüdigkeit unter den Frauen in der Schweiz. Was versteht man genau darunter, Laura?
Es ist so, dass sich viel mehr Frauen für nicht-hormonelle Verhütung interessieren, entweder ganz grundsätzlich oder vielleicht, dass sie schon mal die Pille oder ein anderes hormonelles Verhütungsmittel haben genommen und jetzt gerne auf etwas anderes wechseln. Es gibt ja auch verschiedene Pillen, das darf man nicht vergessen. Zum Beispiel die Mini-Pille hat nur Gestagen und da hat man auch keine Abbruchblutung. Das ist auch die Pille, die Anna jetzt in unserem Beispiel nimmt.
Du hast über die Pillenmüdigkeit einerseits mit der Gynäkologin geredet. Sie und ihre Berufskolleginnen und Kollegen müssen sich schon mal der Vorwurf gefallen, dass sie vor allem jungen Frauen ohne gross zu diskutieren einfach die Pillen verschreiben. Und du hast ergänzend auch noch mit der Naturheilpraktikerin geredet, die sich auf alternative Verhütungsmethoden spezialisiert hat. Zuerst hören wir ins Interview mit der Ursula Gobrecht-Keller rein. Sie ist leitende Ärztin der Frauenklinik der Uni Basel. Und du hast einfach mal von ihr wissen, was es überhaupt für hormonelle Verhütungsmittel gibt.
Also es gibt die hormonellen Verhütungsmittel, das sind Medikamente, die in Zyklus eingreifen, also wo so die gängigen wie die sogenannte Antibabypille, die tut der Eisprung unterdrücken, sodass dann kein Eisprung stattfindet und entsprechend Frauen nicht schwanger werden. Das sind so die gängigen. Es gibt natürlich auch noch Spiralen, die man kann in die Gebärmutter einsetzen kann. Da gibt es solche mit Hormonen drin, die dann die Einnistung verhindern. Oder einfach solche, die keine Hormone drin haben, die dann zum Beispiel mit Kupfer arbeiten, sodass sich auch keine Schwangerschaft einnisten kann. Das wäre dann schon nicht hormonell.
Was passiert genau, während man die Pillen nimmt?
während eine Frau eine Pille einnimmt, hat sie in dem Sinn keine Eisprünge. Es wird der Frau wie ein Zyklus vorgegeben, dass man Gelbkörperhormon wie auch Östrogen zusammennimmt in einer Pille. Und so wird einerseits werden die Achsen unterdrückt, also Achsen zwischen dem Hirn und dem Eierstock, sodass kein Eisprung kommt. Aber trotzdem baut sich die Schleimhaut auf in der Gebärmutter und blutet dann auch wieder regelmäßig ab, sodass schon ein Zyklus da ist. Aber das ist kein echter hormonell durch den Körper gesteuerter Zyklus, sondern der wird wie von außen gemacht mit der Pille.
Was für Nebenwirkungen gibt es bei Pille und vor was schützt sie überhaupt?
Das ist ja auch das Thema heutzutage mit dieser Pillenmüdigkeit. Auf das spielen sie wahrscheinlich auch so ein bisschen an. Es ist schon so, man kann das ja messen, dass schon weniger Frauen heutzutage Pillen einnehmen. Das war natürlich vor Jahrzehnten noch eine deutlich grössere Bereitschaft gewesen, eine hormonelle Verhütung einzunehmen als Pille. Und also unter den hormonellen Verhütungsmitteln vielleicht noch als Nachtrag zählen ja auch Stäbli, wo man zum Beispiel einen Arm kann tun kann, wo Hormon abgibt, oder auch das Pflaster. Die wirken an und für sich alle genau gleich wie auch die Pille. Und ihre verschiedenen Nebenwirkungen. Das ist das eine, was halt dazu führt, dass Frauen sie vielleicht weniger gern möchten nehmen. Also es gibt Kopfschmerzen, es gibt Brustspannen, es gibt schlechtere Laune. Es berichten Frauen darüber, dass sie einfach weniger sexuelle Lust verspüren. Das sind so die gängig geäusserten Problematiken, oder dass sie zum Beispiel immer wieder Zwischenblutungen haben. Das kann Frauen auch sehr stören. Andererseits gibt es so einen grossen Trend zu mehr Natürlichkeit, dass Frauen auch gern möchten ihren Zyklus spüren und ihren Eisprung und vielleicht nicht immer gerade möchten, jahrelang eine Tablette schlucken oder sich sonst eben ein Implantat oder eine Spirale einlegen zu lassen. Den Trend beobachten wir seit Jahren in der Gynäkologie.
Vielleicht noch zu dem Thema, was ein bisschen um gesellschaftliche Sachen geht, mehr Verhütungsmittel für Männer. Ist das überhaupt eine Frage in der Forschung? Warum gibt es vor allem Verhütungsmittel für Frauen?
Es ist immer wieder die Frage, wieso wird das nicht vorantrieben? Natürlich gibt es immer wieder Bestrebungen in der Forschung. Man hat mit Hormonen ausprobiert, mit Testosteron, mit Gestagen kann man da auch andere Varianten nehmen. Und dann hat man die Studie abgebrochen und gesagt, es gibt zu viele Nebenwirkungen. Wobei man muss sagen, die Frauen haben ja auch Nebenwirkungen von ihren Hormonen, die sie einnehmen, und hat dann das wieder sein lassen und tut sich im Moment schwer, dass das wirklich vorantrieben wird. Auch aus diesen Ängsten ist es dann wirklich auch reversibel. Oder bei den Frauen mit der langjährigen Erfahrung weiss man das, wenn eine Frau ihre Pille wieder absetzt, in einem vernünftigen Alter wird sie ihren Zyklus wieder haben, wenn der vorher da war. Man weiss, dass das keinen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. Andererseits beim Mann macht man sich dann da grosse Gedanken und es gibt einfach nicht genügend viele Daten, dass man sagen kann, das ist dann komplett reversibel, dass man den Männern dann Hormonpräparat gibt, weil dann natürlich die grosse Angst vor der Unfruchtbarkeit da ist. Und andererseits, es ist natürlich auch kein die Pharmaindustrie hat nicht ein riesiges Interesse, das Feld jetzt mit dem Mann weiter gross zu beackern, weil das wahrscheinlich sich gar nicht wirklich lohnt.
Ja, es ist frustrierend, das so zu hören von einer Fachperson. Als Frau muss man sich ja immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, möchte ich mich sicher und relativ gebig vor einer ungewollten Schwangerschaft schützen oder möchte ich eben vielleicht ungewollte Nebenwirkungen umgehen. Ich finde es auch wichtig zu betonen, das hat auch die Frau Gobrecht-Keller gesagt, dass wenn man nicht hormonell verhütet und es vielleicht nicht ganz so genau nimmt, der Stress, den man da körperlich und auch psychisch würde haben bei einem Schwangerschaftsabbruch, ist einfach nicht zu unterschätzen.
Wenn man das Ganze nochmal aus diesem Aspekt heraus betrachtet, dass nicht in näherer Zukunft eine Pille für einen Mann auf den Markt kommt, dann ist es durchaus nachvollziehbar, dass gerade junge Frauen zwischen 20 und 30, wo die Gefahr von einer ungewollten Schwangerschaft halt rein biologisch einfach am höchsten ist, sich nach Alternativen umschauen. Der Trend bestätigt auch Anina Kramer, sie ist Naturheilpraktikerin mit Spezialisierung auf Frauenheilkunde und führt in Spiez die Frauenpraxis.
Also sicher sind es mehr junge Frauen, gerade zwischen 20 und 30, viel mehr junge Frauen zwischen 20 und 30, die das interessiert. Das hat natürlich auch eine Geschichte. Ich weiss nicht, ob ihr dann die Women Health Initiative hat mitbekommen, wo man die hormonellen Medikamente in den Wechseljahren hat unter die Lupe genommen. Und das hat nachher die künstlichen, also hergestellten Hormone in Verruf gebracht. Es hat nachher auch Situationen gegeben, wie junge Frauen, die eine Lungenembolie hatten oder einen Hirnschlag oder Presse. Und das hat einfach so ausgelöst, dass das vielleicht doch nicht ganz so harmlos ist. Und darum ist die Nachfrage deutlich grösser. Also ich stelle fest, dass wenn junge Frauen 2 bis 5 Jahre Pillen haben genommen oder auch länger oder ein anderes hormonelles Verhütungsmittel, dass sie nachher häufig auf der Suche sind nach Alternativen.
Was ist hormonfreie Verhütung? Und welche Verhütungsmittel gibt es dort?
Da gibt es zum Beispiel Barrierenmethoden. Da gibt es eines Teils Kondom. Das kennen alle. Das ist das gängigste Verhütungsmittel. Es gibt auch das Femidom, also das Frauenkondom. Und nachher gibt es das Diaphragma. Das Diaphragma sieht aus wie eine kleine runde Badwanne. Das ist einfach ein fester Ring. Den kann man zusammendrücken und wie ein Tampon in die Vagina einführen und schaut, dass die ganze Badwanne vor dem Muttermund liegt. Und vorher tut man ein Milchsaures oder Zitronensaures Gel rein. Die Säure macht Spermien unbeweglich. Da hat man eine doppelte Barriere und belässt es nachher nach dem Geschlechtsverkehr 8 Stunden, weil bis dann sollten alle Samenzellen versauert sein. Und dann kann man das Diaphragma wieder rausnehmen und kann es wieder brauchen und ist sicher verhütet. Dann gibt es natürlich noch Zyklusbeobachtung. Es gibt jetzt heutzutage die sogenannten Zykluscomputer, die oftmals nur Temperatur messen. Das kann okay sein für Frauen, die absolut einen unstörbaren Zyklus haben, also die eine Reise nicht stört, die einen Streit nicht stört, die spät ins Bett gehen und Alkohol gar nicht stört. Und dann kann das mal gut gehen, weil der tut einfach den Temperatursprung messen. Wenn der stattgefunden hat, ist es eigentlich sicher, dass ein Eisprung stattgefunden hat. Die beruhen aber auf Algorithmen und Algorithmen kennen den eigenen Körper nicht so gut wie die Frau selber. Darum bin ich eine persönliche Verfechterin von genauer Zyklusbeobachtung, die sowohl die Temperatur als auch der Zervixschleim hernimmt. Oder als zweites Zeichen der Muttermundtaste, um zu schauen, ist der off und hoch oder zu und geschlossen. Und neben der Zyklusbeobachtung gibt es noch Kupferspiralen. Früher hat man die jungen Frauen nicht empfohlen, die noch Kinderwunsch hatten, weil es hat Studien gegeben, die gesagt haben, dass es häufiger zu Eileiterschwangerschaften kommt, als wenn man einfach sonst schwanger werden will. Und etwa vor 10 Jahren hat es noch Studien gegeben, die quasi bewiesen haben, dass das eben nicht der Fall ist. Und nachher haben Gynäkologinnen und Gynäkologen angefangen, auch sehr junge Frauen Kupferspiralen in verschiedenen Formen einzulegen.
Ja, jetzt haben wir in dieser Podcast-Folge unter anderem von diesen beiden Fachpersonen schon relativ viele Zahlen gehört. Aber Laura, kannst du noch etwas zum Pearl-Index sagen von Pillen und Co.?
Genau, ich komme jetzt mit noch ein bisschen mehr Zahlen. Der Pearl-Index misst ja, wie viele Frauen von 100 Frauen mit der spezifischen Verhütungsmethode schwanger werden. Hier ist wichtig, jede Verhütungsmethode ist nur so sicher, wie korrekt man sie eben anwendet. Die Barrieremethoden wie eben das Kondom oder das Diaphragma haben einen Pearl-Index von 3 bis 15. Das heisst, die Anwendung macht da einen riesigen Unterschied, wie sicher das sie sind. Die Pille hat einen Pearl-Index von 0,5 bis 0,9 und ist sicher auch wegen dem eines der beliebtesten Verhütungsmittel, weil es eben sehr sicher ist. Und zum Vergleich, die Zyklusbeobachtung, wo man sowohl die Temperatur misst und den Zervixschleim anschaut, hat einen Pearl-Index von 0,4 bis 2,3.
Laura, du hast es gesagt, jedes Verhütungsmittel ist nur so sicher wie korrekt, dass es angewendet wird. Und bei der Anwendung sind wir wieder beim Punkt, dass ausser das Kondom die Frau für die Anwendung des Verhütungsmittels zuständig ist. Darum hast du, Laura, zum Schluss von der Anina Kramer wissen, wie sie die Männer diesbezüglich in Verantwortung sehen von diesen Frauen oder menstruierenden Personen, die zu ihrer in Praxis kommen.
Also ein Kind macht man zusammen und von dem her ist man zusammen für Verhütung verantwortlich. Wie das nachher gelebt wird, ist sehr verschieden. Also ich habe immer wieder Frauen, die eigentlich gerne mit Kondom verhüten, aber der Mann will nicht helfen. Und dann ist es häufig eine Frage der Beratung für die Frau zu stärken, ja, dass sie auf ihrem Punkt bleiben kann, weil es geht ja um ihren Körper und ihre Gesundheit, wenn sie das so anschaut, wenn ihr das so wichtig ist. Es gibt auch Partner, die sagen, ich zahle dir Beratung, aber mit komme ich nicht. Dann gibt es Partner, die kommen mit. Es gibt Partner, die finden Zyklusbeobachtung per se unsicher und finden, so helfen sie nicht verhüten mit. Für mich ist eigentlich so die Botschaft an die Männer, wenn ihr sicher sein wollt und wenn ein Mann sicher verhüten will, dann kann er das mit einem Kondom machen. Und alles andere ist nachher halt auch eine Frage von Aufklärung. Also ich hatte auch Männer gehabt, die haben angefangen, den Zyklus zu dokumentieren von ihren Partnerinnen. Die haben gemessen und gesagt, was für einen Zervixschleim das sie haben. Und sie haben den dokumentiert und sind so ein Team geworden. Und haben auch überraschende und ganz schöne Erfahrungen gemacht zusammen. Und die Männer haben dann auch bewusst merken, wie sie an den Zyklus mitbekommen von ihren Frauen und auch, wie das die Sexualität von ihren Frauen verändert, je nachdem, in welcher Zyklusphase das sie sind, wie das auch die Lust verändert. Das heisst nicht weg oder da, sondern da gibt es noch ganz viele andere Farben dazwischen. Es gibt auch Partner, die sagen, ich zahle dir Pillen. Also das ist ganz, ganz verschieden. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, das Wichtigste ist, dass darüber geredet wurde, dass jeder weiss, was er macht und Vertrauen hat in das, wie man das zusammen will, regeln will.
Ja, wir haben es jetzt auch noch von der zweiten Fachperson in dieser Podcast-Folge gehört, dass es nebst den hormonellen Verhütungsmitteln auch eine grosse Palette an alternativen Verhütungsmethoden gibt. Ausführlichere Informationen zu verschiedenen hormonellen und nicht hormonellen Verhütungsmitteln findet ihr unter sexuelle-gesundheit.ch. Wir stellen euch den Link auch noch in die Episodenbeschreibung. Laura, noch eine letzte Frage an dich. Hat sich bei dir jetzt im Zuge dieser Recherche irgendetwas verändert an diesem unliebsamen Gefühl, dass das Thema Verhütung und auch die sexuelle Gesundheit mehr an den Frauen bleibt hängen?
Nein, das hat sich nicht verändert. Ich habe aber viel gelernt während dieser Recherche. Unter anderem auch, dass man zum Beispiel, wenn man in einem Pärchen ist und man hat Chlamydien, dann kann man nicht einfach während der Behandlung mit Antibiotika von diesen Chlamydien mit dieser Person weiterhin Sex haben. Man sollte dann keinen Sex haben miteinander, weil die Behandlung sozusagen nicht gleich fortgeschritten sein kann und man kann dann dort einander wieder anstecken. Und was ich auch mit dem Oliver Frankovic habe besprochen, ist, auf der einen Seite, und das finde ich schön, geht Scham und das Tabuthema rund um Geschlechtskrankheiten zurück. Und gleichzeitig sind wir aber immer noch an einem Punkt, wo es viele Menschen gibt, die wegen ihrem Hintergrund oder wegen ihrer persönlichen Einstellung sehr Mühe haben, sich zu testen.
Danke, Laura, hast du uns mitgenommen ins Leben von Anna in ihren 20ern, wo man am fruchtbarsten ist und darum auch am besten muss schauen muss, dass man nicht ungewollt schwanger wird und gesund bleibt als sexuell aktive Person. Ja, das war sie, die zweite Folge von «In der Regel» vom Podcast «Gesprächsstoff» von Bund und Berner Zeitung in Zusammenarbeit mit dem «Tagesanzeiger» und der «Basler Zeitung». Feedback, Kritik oder auch sehr gerne eure eigenen Erfahrungen rund um Verhütungsmethoden und der sexuellen Gesundheit könnt ihr uns sehr gerne als Sprachnachricht zum Beispiel schicken an die Nummer 077 462 52 41 oder uns schreiben an die Mailadresse podcast.bern@tamedia.ch. Wir werden einige von diesen Reaktionen im Podcast aufgreifen. Recherchiert hat die Folge Laura Waldorf. Der Produzent ist Noah Fendt. Das Sounddesign ist von Tobias Holzer. Begleitet hat die Serie Mirja Gabatuller. Die Stimme von Anna ist Hanna Kunz. Und die Idee ist von Sarah Busser und von Laura Waldorf. Und ich bin Sibyl Hartmann. Und morgen in Folge 3 geht es dann eben genau darum, wenn man gerne schwanger werden will in den 30ern. Was man machen kann, wenn der positive Schwangerschaftstest ausbleibt und was der Druck vor der Gesellschaft rund ums Thema Kinderwunsch mit Frauen macht.